HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Der HSV-Kader für den Klassenerhalt steht und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs. Es ist der Tag nach dem Deadline-Day und daher wollen wir heute noch einmal ausführlich über das Transfergeschehen beim HSV sprechen. Es ist ja einiges passiert. Und das machen wir heute zweigeteilt. Im zweiten Teil spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Walter. Anfangen wollen wir aber mit einem Kollegen, der bei Sky als Transferexperte arbeitet. Er war mal HSV-Reporter bei der Mopo und ist uns jetzt zugeschaltet am Münchner Flughafen. Moin, Patrick Berger.
Ja, moin moin, Henrik. Ganz kurze Nacht hinter mir, wenig Schlaf tatsächlich, aber lag auch ein bisschen an eurem HSV, der uns tatsächlich auf Trab gehalten hat. Freue mich sehr, dabei zu sein. Habe ja immer noch einen großen Hamburg-Bezug. Ist tatsächlich die Stadt, in der ich am allerliebsten von allen gewohnt habe. Also so ein bisschen Sehnsucht und Fernsucht nach Hamburg ist immer noch da.
Das sollten die Kölner aber nicht hören, ne? Die jetzt vielleicht einschalten und
Köln ist anders. Köln ist cool, ja. Aber Hamburg ist schöner.
Sehr schön. Und gestern warst du in München für euren großen Deadline-Day. Bei Sky ist natürlich immer ein großes Event. Und mittlerweile ist sowieso ja der Transfermarkt irgendwie immer ein großes Thema in den Fanszenen bei Social Media. Also da ist schon echt ein großer Hype entstanden. Natürlich auch dank eurer Berichterstattung. Ja, du hast es schon gesagt, gestern war es ein langer Tag bei Sky. Wie wild war denn der Deadline-Day dann für dich? Du hast jetzt ja auch schon ein paar mitgemacht.
Ja, schon sehr wild, weil man es halt immer oder nie so richtig vorausahnen kann. Am Sonntag wurden wir schon gefragt, was passiert denn am Montag, ist mit was ganz Großem zu rechnen. Das muss man sagen, so diese ganz große Bombe ist jetzt nicht irgendwo reingeplatzt, wobei jetzt aus HSV-Sicht vielleicht nicht so wirklich interessant, aber dann die Breaking-Meldung noch während meiner Live-Sendung reingeknallt ist. Flo Plettenberg hatte sie vorgetragen, dass Dayo Upamecano jetzt doch seinen Vertrag verlängert. Mit Berufung auf Top-Quellen. Also das sind dann so Fernsehmomente, die natürlich irgendwie cool sind, die eine Diskussion dann auch auslösen. Didi Hamann und Plätti hatten dann auch gleich eine Diskussion. Das macht dann immer Spaß. Und tatsächlich links und rechts einfach verrückte Geschichten, geplatzte Medizinchecks, ob das der von Musa Silla, Schalke zu New York ist oder jetzt eben die vielen Geschichten auch beim HSV, wo wir auch einen geplatzten Transfer in Almugera Kaba hatten. Da an der Stelle übrigens nochmal, sorry, ich habe mich entschuldigt. Ich hatte, glaube ich, groß rausposaunt, dass wir es exklusiv haben. Und dann habe ich gesehen, die Jungs vom Abendplatz, die waren auch hinterher und sogar ein bisschen schneller.
Da habe ich mich dann interessierend korrigiert.
Genau.
Ehrt dich, dass du dann natürlich dann auch noch die Korrektur vorgenommen hast, aber klar.
Logo.
Bei den ganzen Transfers, die ihr da die ganze Zeit vermeldet, das ist ja schon mittlerweile auch sehr, sehr wild. Also von Benzema in Saudi-Arabien bis hin zu teilweise Zweitliga-Transfers. Geht ihr schon quasi oder habt ihr schon ein komplettes Paket dann, was ihr abbildet? Ne?
Ja, und dritte Liga sogar. Ryan Laberi für knapp 6 Millionen Euro nach Glasgow gewechselt. Rangers, also nach Viktor Agali oder sogar vor Viktor Agali, der teuerste Rostock-Transfer aller Zeiten. Der größte auch in der dritten Liga. Also auch solche Geschichten sind dann manchmal dabei, die bunt sind, die verrückt sind. Und das ist irgendwie cool und das macht's aus. Und da muss man einfach sagen, so schnelllebig, so hektisch, so verrückt das alles geworden ist. Das ist mittlerweile echt ein richtig cooles Team, das wir haben, wo ganz, ganz viele Reporter, Reporterinnen Gas geben, dran sind. Deswegen sind wir tatsächlich in dem Segment auch so gut und vorne dabei. Und es macht dann auch Spaß, in Konkurrenz zu stehen, in einer gesunden Konkurrenz mit anderen Medien, wie zum Beispiel dann auch mit euch oder anderen. Also das ist dann immer sehr kollegial und cool und so muss es, finde ich, am Ende auch sein.
Du hast eben schon die Bombe angesprochen, die dann noch kam. Auch der Kollege Plettenberg hatte am Morgen noch eine Bombe Richtung HSV gezündet. Da haben alle Fans natürlich sofort aufgeschreckt an mögliche Top-Transfers wieder aus der Premier League gedacht, à la Luka Vucevic oder Fabio Vieira. Am Ende kam dann Otto Stange zurück und Emanuel Ferrei im Gegenzug dann nach Elversberg. Ich nehme mal an, dass das damit gemeint war, ne? Dieser Doppeltransfer. Waren dann paar HSV-Fans vielleicht etwas enttäuscht, dass ihr das ein bisschen zu groß angekündigt habt?
Ja, genau. Also das war zunächst erstmal dieser Doppelwechsel. Das war am frühen Morgen verhältnismäßig noch. Ist ja auch immer so ein bisschen, dass wir dann was anschieben. Ich meine, wir waren seit 9 Uhr an bis 21 Uhr tatsächlich live on air und auf Sendung. Und da dann so gewisse Häppchen natürlich anzuteasen und darauf hinzuweisen. Und ich finde schon, es ist jetzt vielleicht nicht der große Mega-Wechsel, aber dass Ferrei dann überraschend nach Elversberg geht und nicht nach Nürnberg, Übrigens ein toller Spieler, wie ich finde. Genau, aber auf dem Niveau und auch in die Liga, finde ich, passt er auch perfekt rein. Gerade Elversberg, die ein bisschen mutig sind, mitspielen, auch gerade nach vorne. Dann Otto Strange dafür zurück. Ich glaube, das weckt so ein bisschen auch Hoffnung bei den HSV-Fans. Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er zurück möchte. Nach Hamburg war ja auch in der Freizeit viel und oft immer in Hamburg. Eine schöne Geschichte am Ende. Muss mich an der Stelle auch nochmal aufrichtig entschuldigen, weil ich einen Tweet am Morgen rausgesetzt habe und irgendwie was alles schon losknallt in der zweiten Liga und hatte da Dinge aufgezählt und der HSV war mit drin. Und dann habe ich natürlich nette Hinweise bekommen, dass der HSV natürlich nicht mehr in der zweiten Liga spielt.
Also muss man sich aber auch erstmal wieder dran gewöhnen. Auch bei eurem
Blatt dann so früh. Ja, klar, aber super. Also es ist alles perfekt und alles richtig so. Und ich hoffe auch und drücke auch dem HSV die Daumen, dass er die Klasse hält, weil er dahin gehört, weil er ein toller Verein ist. Und weil er, darüber reden wir gleich auch drüber, richtige Entschlüsse gezogen hat.
Ja, zwei überraschende Transfers waren es auf jeden Fall mit Otto Stange, auch wenn es da immer mal wieder Gerüchte gab, dass er möglicherweise zurückkommt. In dem Moment hat dann eigentlich keiner mehr damit gerechnet und Ferrei nach Elversberg auf jeden Fall auch nicht. Am Ende waren es jetzt 13 Transfers in der Wintertransferperiode beim HSV, also das gab es tatsächlich noch nie. 8 Abgänge, das ist schon eine hohe Zahl und dann aber auch nochmal 5 neue inklusive dann Rückkehrer Stange. Da hat euch der HSV wahrscheinlich auch stark beschäftigt, oder? In den letzten Tagen und Wochen?
Ja, definitiv. Also wenn du ja sogar noch ein bisschen zurückgehst in diesen verrückten Sommertransferfenster, wo der HSV ja, wie ich jetzt finde, rückblickend 3 Top-Verpflichtungen getätigt hat. In Vieira, Lokonga musst du eigentlich auch noch mit dazu zählen und vor allen Dingen Luka Vuskovic. Das ist schon top. Vor allen Dingen Vuskovic ist für mich jetzt schon Top 10 Innenverteidiger in Europa. Ein unglaubliches Talent. Clever, abgebrüht, auch noch torgefährlich. 4 Treffer hat er jetzt, glaube ich, schon erzielt. Ne? Also das war schon so, dass man sagte, boah, Hut ab. Der ein oder andere hat vielleicht gedacht, was haben die davor? Was machen die? Und Vieira passt fußballerisch gar nicht zum HSV, weil dieser Ballbesitzfußball, den er ja auch pflegt und spielt, eigentlich gar nicht so richtig dahin passt. Das waren ordentliche Transfers. Jetzt vor allen Dingen aber auch im Winter haben sie nachgebessert. Erik Gruber hat das ja auch hervorgehoben, dass Klaus Koster mit seinem Team einen sehr guten Job gemacht hat, 4 Planstellen auch geschlossen hat. Wichtige Planstellen, vor allen Dingen auf die Suspendierung von Dompe dann eben reagiert mit Phil Otele. Ein sehr, sehr spannender Spieler. Hat mich ein bisschen gewundert, dass der FC Basel um Clubeigner David Degen ihn abgegeben hat. 32 Einsätze, ich glaube 9 Tore und ein paar Scorer, also auf jeden Fall im zweistelligen Segment. Also man darf die Schweizer Liga, man darf auch den FC Basel nicht unterschätzen mit seiner Strahlkraft in Schweiz und so ein bisschen darüber hinaus. Das ist wirklich ein guter Transfer, den sie gemacht haben. Bei den anderen bin ich ein bisschen gespannt. Ich weiß nicht, ob Downs dir wirklich im Sturm sofort hilft und dass die erhoffte Verstärkung mit der Durchschlagskraft ist. Und bei den Skandinaviern, auch beim Grönbeck, muss man natürlich gucken, inwiefern die jetzt da reinpassen und sich adaptieren. Aber viel gemacht. Und ich würde am Ende sagen, das ist ein ordentliches Fenster. Aber wie seht ihr es denn? Wie habt ihr es eingeordnet?
Na, du hast es ja schon gesagt, also Damien Downs ist ja schon jetzt ein paar Tage her. Das ist natürlich immer die Frage, was ist dann im Winter möglich? Ich glaube, dafür ist jetzt grundsätzlich ein Damien Downs auf Leihbasis erstmal nicht verkehrt, dass er jetzt natürlich nicht der Torjäger ist, der dir jetzt in der Rückrunde 8 Tore schießt und dich zum Klassenerhalt schießt. Ich glaube, das war jetzt auch nicht zu erwarten, aber er bringt natürlich schon ein spannendes Profil mit, plus dann auch Kaufoptionen. Also da ist ja schon noch die Fantasie da, dass der sich gut entwickelt. Und dann natürlich am Ende waren es ja auch sehr, sehr kurzfristige Transfers, auf die der HSV reagiert hat. Zum einen Dompe, hast du es schon gesagt, und aber auch die Verletzung von Rossing Lelesit. Da dann auch noch kurzfristig 2 solche Spieler zu finden, ich glaube, das ist in Ordnung. Gerade jetzt dann auch mit Otele, der so ein ähnliches Profil hat wie Dompe. Ja, ich glaube, andere Vereine haben da auch auf ähnlichen Positionen geguckt und haben da nichts mehr gefunden. Also da war der HSV schon ganz gut auf viele Szenarien vorbereitet. Ja, dass dann kein Linksverteidiger gekommen ist, ist dann natürlich ärgerlich, wenn dann so ein Medizincheck nicht so verläuft, wie erhofft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen auch mit den 8 Abgängen, das waren jetzt alle Spieler, die überhaupt keine Rolle gespielt mehr haben in der Hinrunde, dass man da auch gute Lösungen gefunden hat. Ja, denke, da kann man, würde ich jetzt mal sagen, als HSV ganz zufrieden sein.
Voll und vor allen Dingen, Henrik, finde ich, ist auch dann konsequent zu sagen, wenn du bei Almogedera Kaba zum Beispiel, der hat jetzt nichts Schlimmes im Medizincheck, was festgestellt wurde, aber wenn du das Gefühl hast als HSV, der braucht vielleicht noch 3-4 Wochen, um dann richtig bei 100% zu sein, dann fehlt dir ja natürlich eine wichtige Phase in diesen wenigen Spielen, die man jetzt noch hinten raus hat. Und da dann so konsequent zu sein und zu sagen, es ist vielleicht nicht die Soforthilfe, die wir haben wollen, so bitter das für den Jungen ist, der war im Stadion, der wollte unbedingt dahin. habe einen Bezug zu Hamburg und zum Norden, da dann auch so konsequent zu sein und zu sagen, das machen wir nicht. Gut, dass du jetzt dann keinen Plan B in der Hinterhand hast, das kann man vielleicht ein bisschen kritisieren oder sagen, da fehlt es dann vielleicht, aber so einfach ist es dann auf dem Transfermarkt nicht. Und er war der absolute Wunschspieler und das sind Dinge, die kannst du nicht voraussehen. Und wenn du dann am Ende sagst, das ist zu ein großes Risiko, wir machen es nicht, dann ist es am Ende auch konsequent.
Ihr kriegt das natürlich immer mit, die HSV-Fans sind immer besonders gierig nach Transfer-News. Natürlich jetzt nicht nur die HSV-Fans, im Prinzip alle Fans, aber beim HSV kriegt man das natürlich
aber
immer
besonders mit. Ja.
Wie ist das für euch? Versucht ihr da dann schon auch immer ein bisschen ein Auge drauf zu haben, dass ihr da den Wünschen so ein bisschen nachkommen könnt und da vielleicht ein bisschen mehr noch recherchiert?
Ja, klar. Also jetzt no front an die Fans von Elversberg oder Paderborn, aber ich glaube, die Bombe würde Plätti jetzt nicht zünden mit Emojis, wenn es jetzt nicht so emotional wäre und so sehr die Fans auch danach lechzen. Das muss man am Ende auch sagen. Das ist bei Traditionsvereinen so, das ist bei Schalke weiterhin so, das ist bei Lautern so, das ist bei Köln, bei Hannover, wackelig hin und her zwischen erster und zweiter Liga, aber da merkst du schon große Unterschiede, ne? Ob du jetzt einen Transfer in Wolfsburg-Hoffenheim ankündigst oder ob der am Ende in Dortmund auf Schalke oder eben beim HSV ist. Deswegen merken wir das, deswegen kriegen wir wahnsinnig viel Fragen, Nachfragen, Zuspruch. Ist dann auch immer nicht so ganz einfach, dem gerecht zu werden, weil wir ja nicht irgendwie dann dafür da sind, einen Transfer zu realisieren oder es möglich zu machen, sondern wir dann am Ende nur die sind, die die Info hoffentlich aus unserer Sicht, das ist das Ziel, als Erste an den Mann bringen. Wichtig ist da aber auch immer, die Infos müssen natürlich wasserdicht sein, die müssen stimmen, weil du kannst 100 Meldungen richtig haben, wenn eine irgendwie falsch ist oder du daneben liegst, würde das länger aufs Brot geschmiert als die richtigen Meldungen. Deswegen wissen wir natürlich auch, was für eine Verantwortung wir haben, weil es macht einfach immer Spaß. Gerade auch der Austausch mit den HSV-Fans kenne ich ja noch aus meiner Mumpo-Zeit. Immer sehr angeregt, sehr emotional, manchmal auch ein bisschen sensibel, aber das ist mir 100-mal lieber, als wenn es niemanden interessiert.
Auf jeden Fall für euch bestimmt auch schön, dass der HSV jetzt wieder in der Bundesliga spielt und dann auch in der Lage ist, gegen Bayern München stark zu spielen und einen Punkt zu holen und fast zu gewinnen. Ihr habt jetzt auch ein bisschen die Transferaktivitäten im Abstiegskampf verfolgt, allen voran natürlich jetzt Mainz, hat man mal zugeschlagen, Wolfsburg auch, aber auch Heidenheim mit Ehren Dingschi, spannender Spieler, der jetzt in Heidenheim ja auch schon mal gut funktioniert hat. Werder Bremen dagegen leer ausgegangen, ich glaube, die haben da sich vielleicht auch was anderes erhofft. Was würdest du jetzt sagen so mit dem HSV-Kader jetzt für die Restdruckrunde, reicht das, um den Klassenerhalt dann auch zu schaffen?
Ist natürlich wahnsinnig eng, das muss ich euch nicht sagen, wenn man da aufs Tableau guckt. Werder hat es unglaublich schlecht gemacht. Also das ist kein gutes Transferfazit. Außer Milosevic da niemanden dazugeholt. Wenn du auch schon zurückblickst in den Sommer, was die an Führungsspielern verloren haben. Auch ein Duxch fehlt dir natürlich extrem. Dann ein Boniface, der verletzt ist und am Ende nicht eingeschlagen hat. Viele falsche Entscheidungen. Also Bremen, da müssen halt wirklich sehr aufpassen. Du siehst natürlich, dass so ein Verein wie Wolfsburg dann nochmal andere Mittel hat. Die ballern dann einfach mal 11 Millionen für einen Abwehrspieler aus vom FC Basel, Jonas Acetay. Haben natürlich da andere Möglichkeiten, finanzielle Mittel. Mainz hat sehr clever gemacht mit jetzt eben Geraldo Becker. Haben vorne ja auch Silas drin, also da nochmal richtig Schnelligkeit. Das könnte nochmal gefährlich werden mit einem neuen Trainer auch für den HSV. Aber am Ende sage ich, der HSV hat die Qualität, hat nicht nur die Wucht, hat die Qualität, hat ein gut funktionierendes Team aktuell auch mit Erling Polzin und mit Klaus Costa, auch in dieser Vakanz vielleicht, die Stefan Kunz hinterlassen hat. Ich gehe jetzt nicht auf die anderen Geschichten ein, sondern jetzt bewerte was rein von dem Jobprofil her. Sehe ich den HSV so gut aufgestellt, dass er sich zumindest so durchsetzen kann, dass er in die Relegation kommt oder sogar überm Strich steht. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, weil der HSV auf jeden Fall in die erste Liga gehört.
Und dann auch wieder im Sommer natürlich ein wichtiger Teil bei euch sein wird. Da gibt es dann ja auch spannende Transfer-News, die dann auf den HSV zukommen mit Luka Vucevic, mit Fabio Vera. Zieht man da womöglich die Kaufoption? Kann man diese Spieler vielleicht nochmal halten? Also dafür ist natürlich der Klassenerhalt ein Muss. Schauen wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall an dich für deine Zeit. Schöne Grüße an den Flughafen und dann schönen Flug nach Köln und bis bald mal wieder.
Ciao, ciao. Danke euch.
So, und wir wollen jetzt noch einmal näher eingehen auf die Neuzugänge beim HSV und dafür sitzt jetzt neben mir mein Kollege Stefan Walter. Stefan, was hast du gedacht, als Florian Plettenberg gestern Morgen bei X die Bombe gezündet hat?
Also erstmal musste ich bei der Bombe etwas schmunzeln, die gab es nämlich im Sommer auch, da kam dann allerdings Fabio Vieira und Sambi Lokonga, das war dann doch nochmal ein anderes Kaliber, das hatten wir dann auch nahezu gleichzeitig zu Pletti recherchiert. Diesmal mit Otto Stange war es tatsächlich so, dass ich mich ein bisschen geärgert habe, dass Pletti da einen Tick schneller war als ich, aber die Props gehen an ihn, liebe Grüße gehen raus. Tatsächlich habe ich dann auch einen Tipp bekommen, dass der HSV das prüfen soll, Otto Stange zurückzuholen. Ich habe es aber nicht ganz hart recherchiert bekommen und ich muss auch sagen, dass es für mich am Sonntag noch keinen Sinn ergeben hat. Ich konnte mir keine Zusammenstellung zusammenreimen, wann der HSV das machen sollte. Und durch den Doppelwechsel mit Ferrei, der dann eben jetzt nicht nach Nürnberg, sondern nach Elversberg verliehen wurde, ergibt natürlich alles ein Stück weit Sinn. Trotzdem hat der HSV jetzt natürlich 5 Stürmer im Kader, sofern Yusuf Paulsen wieder fit wird. Also mit Downs, Königsdörfer, Glatzel, Paulsen und jetzt eben auch Stange. Das wird spannend zu beobachten sein. Da sehe ich auch mal ein, wenn nicht sogar 2 Stürmer gar nicht erst es in den Kader schaffen. Also das wird sicherlich auch eine Aufgabe für Polzin, das entsprechend zu moderieren.
Wobei ja auch Otto Stange durchaus auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen kann, hat er auch in der Vorbereitung und im Pokalspiel in Pirmasens, erinnere ich mich, da kam er rein und hat über links nochmal richtig Dampf gemacht und finde ich, hat da eigentlich fast besser gespielt als in den Spielen, wo ich ihn im Sturm gesehen habe, wobei auch da er ja eigentlich immer als Einwechselspieler auch gute Aktion noch hatte. Was man bei ihm immer nie so wusste, ist, wenn er alleine mal im Sturm spielt, ob er da schon physisch auch in der Lage ist, dann insbesondere dann auch in der Bundesliga schon zu bestehen, jetzt in Elversberg kam er auch meist nur als Joker zum Einsatz. In der Hinrunde war dann noch Ebnu Talib vor ihm. Der ist jetzt im Winter dann nach Frankfurt gewechselt. Da dachte man, okay, jetzt ist der Platz frei für ihn. Und trotzdem kam er jetzt zuletzt nur als Joker. Was denkst du, wo plant der HSV mit ihm? Schon dann als so ein Joker für besondere Momente oder vielleicht dann auch als Alternative für die linke Außenbahn?
Ja, also er ist ja tatsächlich beim HSV auch schon in der Vergangenheit eher häufiger auf der linken Außenbahn als im Sturmzentrum eingesetzt worden. In Elversberg genauso. Er kam eigentlich hauptsächlich immer für Petkoff rein, den Flügelstürmer, und eben nicht für Ebnu Talib, beziehungsweise zuletzt Mokwa in Elversberg. Er selbst sieht sich als Mittelstürmer, wie das dann eben so ist. Aber als 18-Jähriger muss man sich da manchmal auch hinten anstellen. Von daher, glaube ich, muss Otto da flexibel bleiben, muss der HSV und auch Merlin flexibel bleiben. Klar ist, dass er in Elversberg letztlich nur 181 Minuten zum Einsatz kam. Das ist eine Bilanz, die kann er auch beim HSV schaffen, selbst als Stürmer Nummer 5. Also bevor er jetzt in Elversberg die ganze Zeit auf der Bank sitzt und wirklich nur in den letzten Minuten reinkommt, kann er auch beim HSV dann eben um einen Kaderplatz kämpfen, auch wenn er da hier und da mal nicht nominiert wird. Er hatte dort auch eine schwere Situation. Bei Ebnu Talib war die Lage, glaube ich, klar. Das konnte keiner wissen, dass der so einschlägt. Der kam vorher aus der 4. Liga, trifft auf einmal Spiel um Spiel, geht dann aber für 8 Millionen zu Frankfurt und dann holt Elversberg für 1,5 Millionen Mokwa, den der Trainer Vincent Wagner schon aus Hoffenheim 2 kannte. Die haben 3 Jahre lang zusammengearbeitet und damit war es für Otto jetzt eben wieder schwer, sich durchzusetzen. Also das muss man alles wissen, um so ein bisschen zu verstehen, warum er selber auch unbedingt zurück nach Hamburg wollte und jetzt dann eben auch endlich erhört wurde.
Und vor allem muss man ja auch noch dazu sagen, dass es nicht die Option gab, ihn nochmal woanders hin zu verleihen, wo er womöglich mehr Spielpraxis bekommen hätte, weil er auch zu Saisonbeginn schon für den HSV gespielt hat, unter anderem im Stadtderby dann gegen FC St. Pauli eingewechselt worden. Das heißt, er hat schon für 2 Clubs gespielt und hätte gar nicht für den dritten Verein noch mehr spielen können. Wie du schon sagst, dann war es natürlich sinnvoller, jetzt ihn dann beim HSV als Option zu haben, als wenn der HSV ihn jetzt in Elversberg beobachtet und er da auch nur auf Kurzeinsätze kommt. Und ja, es kann natürlich sein, dass er dann seine Momente bekommt. Auf links außen sind natürlich jetzt auch 2 weitere Transfers noch dazugekommen mit Albert Grünbeck und jetzt ganz aktuell noch am Montag mit Philipp Otele von aus Basel. Du hast dich mit beiden Spielern ein wenig beschäftigt. Kannst du die Profile mal so ein bisschen vergleichen? Ich denke mal, Otele ist jetzt dann eher schon der 1:1-Ersatz für Dompe, so ein klassischer Flügelstürmer. Und Grünbeck ist schon jemand, der dann auch gerne in die Mitte zieht oder sogar in der Mitte spielen kann. Als Option dann auch, falls Vieira sich mal verletzt oder gesperrt ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Beschreib doch die beiden einmal ein bisschen.
Genau, also ich gehe auch davon aus, dass nur einer von beiden spielen wird, dass der HSV schon beide als Linksaußen sieht, mit aber völlig unterschiedlicher Interpretation der Position. Also Albert Grünbeck, wie du schon beschrieben hast, eher einer, der den Halbraum besetzt, der dann eben nicht nur ins Zentrum zieht, sondern sich vor allem auch im Zentrum aufhält, also eben nicht auf der Außenbahn. So ein bisschen wie Fabio Vieira, vielleicht auf der rechten Seite. Das kann gegen bestimmte Gegner mal ein Mittel sein, wenn man dann wie so eine Art mit 2 Spielmachern hinter der Spitze agiert. Es kann aber auch auch sein, dass der HSV sich auf dieses Zusammenspiel auf der linken Außenbahn oder beziehungsweise die funktionierenden Abläufe auch mit Miro Moheim weiterhin verlässt und dann wäre eben eher Otele der klassische Dompe-Ersatz. Dompe vorläufig weiterhin suspendiert. Es deutet ja ein bisschen darauf hin, dass der HSV ihn begnadigen wird im Laufe der Rückrunde, aber ist noch völlig offen, ob und wenn ja, wann. Aber Otele, ähnlich wie Dompe, ein sehr dribbelfreudiger Spieler, der aber nochmal deutlich schneller ist als Dompe. Also jemand, den man auch mal in die Tiefe schicken kann. Dompe war eher einer, der auf der Außenbahn gelauert hat auf die Bälle und dann eben mit seinen kleinen, schnellen Schrittchen auf den Gegner zugedribbelt ist und mit seinen explosiven Bewegungen dann eben vorbeigezogen ist. Aber eher auf den ersten Metern und Otele eben wirklich einer, der auch auf Distanz das Tempo halten kann, so ein bisschen wie Balde, trotzdem aber sehr aktiv ins Dribbling geht, wiederum wie Dompe, aber nicht nur die Flanke sucht wie Dompe, sondern eben dann auch mal ins Zentrum zieht und selbst den Abschluss sucht. Das ist vielleicht so der größte Unterschied. Also jemand, der auch selber torgefährlich werden kann und das sicherlich auch ein sehr spannendes Profil für den HSV, denn mit Toren war es ja zuletzt eher Mangelware.
Das stimmt. Also ja, der HSV ist auf jeden Fall deutlich flexibler geworden jetzt nochmal in der Offensive. Jetzt gegen Bayern München hat es natürlich auch schon richtig gut geklappt. In der ersten Halbzeit dann in der Startelf unter anderem mit Ransford Königsdörfer und Fabio Vieira, der so eine verkappte falsche 9, teilweise eine 10 gespielt hat. Also gar nicht so eigentlich die Position über den rechten Halbraum, was wir ja auch immer sagen, sondern der war schon eine richtige 10. Aber der HSV war ja auch in diesem Spiel unglaublich flexibel, ist super viel rotiert. Also dieser Matchplan haben wir auch besprochen. Nach dem Spiel hat super funktioniert. Dann gibt es ja noch Spieler, die da hinten dran sind mit Ryan Philipp, der jetzt zuletzt etwas in einem Formtief war, aber auch dann reinkam und schon noch ganz gute Momente hatte. Ja, Josef Pausen wird dann zeitnah wieder zur Verfügung stehen und Robert Latzel, der schart natürlich auch mit den Hufen. Also siehst du den HSV da jetzt offensiv für die Rückrunde oder für die Restrückrunde so gut aufgestellt, dass dann auch ja, der HSV mal ein Spiel gewinnt, weil zuletzt waren es 5 Spiele ohne Sieg, auch das muss man ja sagen, das ist zu wenig und jetzt kommen 3 ganz schwierige Spiele, wo es um den Klassenerhalt geht, also da braucht der HSV natürlich auch Tore.
Ja, genau, das bleibt die große Frage, wer sorgt jetzt eigentlich für die Tore? Also ich sehe die Mannschaft qualitativ auf jeden Fall stark genug, um die Klasse zu halten. Ich finde, es ist ein qualitativ wirklich sehr gut besetzter Kader für einen Aufsteiger. Da hat Klaus Koster definitiv im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut gearbeitet und Polzin eben auch die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt. Aber es fehlt im Kader, wenn man da vielleicht so ein kleines Manko erkennen will, dann fehlt es eben an einem echten Torjäger, der wirklich zuverlässig auch Tore garantiert. Aus meiner Sicht bleibt Robert Latzel ein Kandidat dafür, wenngleich ich weiß, dass er natürlich gegen den Ball nicht unbedingt zu den Spielern gehört, die beim Trainer sich ein Sonderlob am Ende abholen für ihren Einsatz, um es mal so zu formulieren. Also bleibt einer, der natürlich gegen den Ball dann auch dafür sorgt, dass der Gegner sich mal leichter rauskombinieren kann, aber vorne im Strafraum bleibt er für mich eben auch der effektivste Stürmer vom HSV. Da sehe ich jetzt Damien Downs und Königsdörfer und auch Otto Stange eben noch nicht auf dem Level. Und da muss der HSV schon abwägen mit einer jetzt wirklich so ballsicheren Mannschaft, ne, mit Spielern wie Sambi und Vieira und jetzt kommt Grönbeck noch dazu und auch Otele sorgt dafür neue Gefahr vorne. Mit so einer ballsicheren Truppe kann man sich aus meiner Sicht dann auch mal einen Stoßstürmer leisten, der dann vielleicht gegen den Ball nicht der fleißigste ist. Also ich bleibe dabei, für mich die Variante mit Robert Latzel könnte den HSV auch zu Toren und dann auch zu Siegen führen.
Man könnte aber auch sagen, der HSV braucht gar keine Stürmer, weil er hat Luka Vuskovic und der turnt ja auch irgendwie ständig im Strafraum rum und macht die Bälle dann auch rein. Also das ist eigentlich der beste Torjäger, ne, den der HSV aktuell hat.
Ja, liegt auch mal quer nach einer Ecke, macht dann Seitfalls hier, also ganz normale Vuskovic-Dinge.
Ja, schon beeindruckend, was Luka Vuskovic mit dem HSV macht. Also bricht da sämtliche Rekorde. Für das Tor des Jahres hat es jetzt zwar nicht gereicht, aber da ist natürlich auch die Bayern-Community stark, die dann für Luis Diaz gestimmt haben. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler jetzt auf dem Transfermarkt, dass es mit einem neuen Linksverteidiger nicht mehr geklappt hat. Also Almuguera Kabar war ja schon am Samstagabend im Stadion. Alle waren sich sicher, das wird jetzt der Backup für Miro Muheim. Dann traten dann doch plötzlich noch Bedenken auf nach dem Medizincheck und man sich die Knieverletzung, die er ja hatte und von der HSV auch wusste, ja, dass die noch zu Bedenken geführt haben, dass er dann auch nicht so zeitnah spielen kann, wie man das gedacht hat. Noah Katterbach hat den HSV jetzt nicht verlassen. Da hat man natürlich eigentlich die logische Alternative, aber der hat jetzt in der Hinrunde gar keine Rolle gespielt, war zwischenzeitlich dann ja auch suspendiert und Merlin Polzin hatte man schon das Gefühl, dass er jetzt auch nicht mehr so richtig Lust hat auf ihn. Trotzdem hat man da grundsätzlich links hinten noch viele Optionen, auch mit Georgi Guccelaischwili oder mit William Mikkel-Bransis, der das jetzt ja gegen die Bayern auch sehr gut gemacht hat. Luis Lemke stand jetzt zum ersten Mal im Kader, auch von dem verspricht man sich ja perspektivisch viel. Auch Fabio Baldé könnte da noch spielen, also so groß war die Not da ja jetzt ja auch gar nicht, und auch in der Hinrunde hat der HSV ja jetzt gar nicht mit einem Muheim-Backup gespielt. Also ja, wie schätzt du diese Lage ein?
Ja, man wollte da auf jeden Fall einen holen, auch ein bisschen im Hinblick auf den Sommer. Es kann ja sein, dass Miro Muheim dann eben doch zu Einsätzen kommt bei der WM für die Schweiz. Normalerweise ist er Reservist, aber man weiß ja nie, was dann auch der Trainer macht. Und dann kann es eben sein, dass man auch lukrative Angebote für Muheim bekommt. Und da wollte man schon mal vorbeugend eben einen Transfer auf dieser Position verpflichten. Das war aber eine Art Bonustransfer, nenne ich es mal. Und ja, Almoguera Kabar war da die Wunschlösung. Es sind dann Knieprobleme beim Medizincheck offenbart worden. Der hätte noch so 4 Wochen gebraucht, um ins Mannschaftstraining einzusteigen. Das hat dann für den HSV bei einer Leihe bis Saisonende, die dann jetzt ohnehin nur noch 4 Monate geht, wenig Sinn ergeben. Von daher nur konsequent, diesen Deal dann auch platzen zu lassen. Bitter für den Spieler, der schon gegen die Bayern auf der Tribüne saß nach seinem Medizincheck und eigentlich dachte, die Nummer ist durch, aber sie war eben doch noch nicht durch, sondern sie platzte. Am Ende reichte die Zeit nicht, um dann noch eine Alternative zu verpflichten, aber das war kein Muss-Transfer. Bei Katterbach ist es so, das wird jetzt natürlich so kommuniziert, ja, da ist man ja abgesichert mit Katterbach als Backup für Muheim. Das sehe ich jetzt aber sportlich ehrlicherweise überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht hatte Katterbach auch gar keine Angebote, die für ihn persönlich jetzt lukrativ waren. Da reden wir auch über das Gehalt, was er in Hamburg kriegt, was er erstmal woanders wieder bekommen muss. Also kein Angebot für Katterbach, der Spieler bleibt, wird aber weiterhin nicht in diese Backup-Rolle von Miro Muheim reinschlüpfen. Das machen dann eher die Spieler, die du auch gerade aufgezählt hast. Also Mikkel-Bransis sehe ich da vor allem mal, der jetzt gegen die Bayern auch überzeugt hat und schon nachgewiesen hat, dass er auf beiden Außenverteidigerpositionen auf jeden Fall zum Einsatz kommen kann. Ja, und da wird es im Sommer natürlich einen neuen Angriff geben, sich auf der Position zu verstärken. Aber auch Sumahoro wäre ja keine Idealbesetzung gewesen auf der linken Schiene. Das hat man schon im Nordderby gegen Werder gesehen, als er in der Startelf stand auf dieser Position. Da wirkte er auch manchmal ein bisschen überfordert, weil die Position ja auch taktisch unter Pulzin sehr, sehr komplex ist mit dem Sprung auf die Sechserposition bei eigenem Ballbesitz und eben dann auch immer wieder die Dreierkette hinten erweiternd oder eben auch mal nicht. Also damit wirkte er für mich nicht so richtig zu glücklich und auch nicht, konnte da auch nicht befreit aufspielen. Deswegen auch das ist total richtig, dem jetzt mal zur Spielpraxis zu verhelfen und ihm den Schritt nach Saint-Étienne zu ermöglichen. Die, wie man so hört, sollen die Franzosen ja auch eine Kaufoption von 5 Millionen Euro haben. Ich würde jetzt mal aktuell nicht davon ausgehen, dass sie die ziehen werden nach einem halben Jahr, aber man weiß ja nie, wenn sie aufsteigen, das Geld haben, er vielleicht voll einschlägt, wie Vuskovic alle 2 Spiele trifft und hinten den Laden sauber hält. Warum nicht? Wäre dann ein guter Deal für den HSV, aber erstmal geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, ihm wieder zur Spielpraxis zu verhelfen. Die hätte er in Hamburg nicht bekommen. Deswegen glaube ich auch aus planungstechnischer Sicht erstmal alles richtig gemacht.
Ich habe mir jetzt mal die einzelnen Spieler nochmal für die einzelnen Positionen auch auf meinen Zettel gemalt und um mal zu gucken, wie sind denn jetzt eigentlich so die Positionen auch alternativ aufgestellt. Also mit 5 Spielern im Sturm, da hat man eher ein Überangebot, gleichzeitig im defensiven Mittelfeld. Jetzt mit Nicolai Rembeck und Sambi Lokonga, da eigentlich nur 2 Spieler, wenn man dann Vieira nach vorne schiebt und El Fadli und Capaldo eigentlich hinten in der Dreierkette dann plant, hat man da eigentlich jetzt gar keinen Backup, nachdem Jonas Meffert jetzt ja auch gegangen ist. Gleichzeitig hat man natürlich immer wieder rum die Chance, jetzt wo Omari dann auch wieder fit ist, John Torunariga ist noch da, dann El Fadli oder Capaldo nach vorne zu schieben. Und auch in der Abwehrmitte mit Luka Vuskovic, eigentlich hat man da jetzt auch nicht den klaren Backup. Natürlich kann das dann auch Daniel El Fadli mal spielen. Siehst du da grundsätzlich, was so dann die Ausgewogenheit des Kaders angeht, da vielleicht noch hier und da ein Risiko, dass in der Rückrunde dann doch nochmal was passieren könnte? Weil klar, Luka Vuskovic ist eine absolute Maschine, der macht jedes Spiel, aber er wird auch mal gesperrt sein und wer weiß, vielleicht verletzt er sich auch mal. Also da hätte man vielleicht auch nochmal gucken können, oder was denkst du?
Also rein von den Profilen, die zur Verfügung stehen, sehe ich kein Risiko, weil es insgesamt genug Spieler gibt, die auch verschiedene Positionen spielen können. Du hast gerade schon mal so einzelne Beispiele angesprochen. Am Ende führt irgendwie gefühlt alles immer über Daniel Fadli, der ja wirklich fast alles spielen kann, bis zum offensiven Mittelfeld. Von daher finde ich, ist man da erstmal ausreichend abgesichert. Was die Qualität betrifft, haben wir natürlich erhebliche Unterschiede, ob da hinten jetzt Luka Vuskovic im Abwehrzentrum spielt oder Daniel Fadli. Und auch wenn Omari wieder zurückkommt, glaube ich, kann das sogar der Mannschaft nochmal qualitativen Sprung nach nach vorne geben. Mal gucken, was dann aus Capaldo auch wird. Kann mir schon vorstellen, dass Omari dann ja vielleicht sogar mal den linken Part der Dreierkette hinten einnimmt. Vuskovic im Zentrum, Capaldo bleibt dann hinten rechts. Capaldo bleibt auch eine Option für die rechte Schiene, weil Polzin dort eben nicht so richtig zufrieden ist mit den drei Jungs, mit Jatta, Mikkel Bonsis und Gocciolejschwili. Also ich finde, ein Problem hat der HSV vor allem dann, wenn so Schlüsselspieler wie Sambi, Vuskovic, Vieira mal ausfallen und die dann eben nicht adäquat zu ersetzen sind. Das ist aber normal für einen Aufsteiger. Rein von den Profilen her muss der HSV jetzt keine Angst haben und auch die Fans nicht. Da wird es immer Spieler geben, die dann auch einspringen können und die Position spielen können.
Also es bleibt spannend. Es gibt viele Optionen, viele Möglichkeiten. Und ja, jetzt geht's nach dem Highlight gegen die Bayern zum FC Heidenheim. Das wird ein richtig ekliges Spiel. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Und ich glaube auch anders als im November, als der HSV da im Pokal relativ dominant eigentlich aufgetreten ist und auch verdient dann gewonnen hat, nachher in Überzahl mit dem Elfmeter von Robert Glatzel. Ja, was denkst du, was erwartet den HSV da? Für Heidenheim geht's eigentlich jetzt schon um alles. Die haben aber auch eigentlich nichts zu verlieren, weil wenn die absteigen, wäre das für die eigentlich normal. Und man weiß, die sind schon sehr, sehr unangenehm, können immer noch mal ein Spiel drehen, in der Nachspielzeit noch mal zuschlagen. Das wird schon jetzt was ganz anderes, ne, als das Spiel gegen die Bayern.
Ja, also mich erwartet erstmal eine knackige Anreise. Ja.
Und den machst du's?
Ja, eigentlich so wie im Pokal auch schon, also mit dem Zug nach Würzburg und dann Leihwagen nach Heidenheim. Übernachtung dann wieder in Würzburg und am nächsten Tag zurück. Aus meiner Sicht die sinnvollste Möglichkeit. Und grundsätzlich bin ich auch ganz gerne in Heidenheim, muss echt sagen, die Wege dort vor Ort sehr, sehr kurz. Man merkt, dass das Stadion klein ist, super freundliche Mitarbeiter. Also an dieser Stelle mal großes Lob an die Verantwortlichen, die da vor Ort immer wieder Bundesliga-Fußball sogar möglich machen in dem kleinen Ort. Aber den HSV erwartet dort natürlich ein richtig schwieriges Spiel. Also ich habe das Spiel von Heidenheim in Dortmund jetzt gesehen am Sonntag und das hätten sie eigentlich fast schon gewinnen müssen, auch wenn es am Ende 2-3 verloren ging. Aber was die für Chancen ausgelassen haben, Mikkel Kaufmann, der ein oder andere HSV-Fan hat sich da möglicherweise auch noch an vergebene Chancen in Hamburg erinnert. Aber das war schon Chancenwucher und eigentlich Wahnsinn, wie man da A, nur 2 Tore schießen konnte und B, punktlos wieder nach Hause fahren muss. Aber Heidenheim ist nicht so schlecht, wie der Tabellenstand das vermuten lässt. Die sind ja wirklich hinten drin damit ihren 13 Punkten, aber die kämpfen wirklich bis zum Umfallen und da muss der HSV dagegenhalten, aber diese Truppe ist eine andere als in den Zweitliga-Jahren, die können gegenhalten, das haben sie gegen Bayern gezeigt und es gibt eigentlich auch gar keine Anzeichen, die einen jetzt dazu verleiten lassen, zu denken, dass sie dieses Spiel nicht ernst nehmen würden oder so, dafür gibt es einfach Spieler wie Remberg und Capaldo und Vuskovic, die dann wirklich auch gegenhalten und dazwischen hauen, also im Normalfall gehe ich schon davon aus, dass der HSV aufgrund seiner Qualität sich dort durchsetzen muss. Im Pokal war es für mich sogar ein Klassenunterschied. Da war Heidenheim allerdings auch sehr, sehr schlecht drauf. Von daher, ich denke, man kann den Schwung aus dem Bayern-Spiel mitnehmen. Setzt sich dort durch, aber das wird eklig, das wird schwierig. So ein 2-1, aber muss eigentlich drin sein.
Okay, dann schauen wir da mal hin, was du dann möglicherweise auch mitbringst. Ich glaube zuletzt, dein letzter Auswärtssieg als Reporter, wann war der? Wahrscheinlich schon verjährt, oder?
Das ist ja nicht meine Schuld, dass der HSV diese Saison kein Auswärtsspiel gewinnt. Aber grundsätzlich versuche ich es alle 2 Wochen, um auch meine Bilanz aufzubessern. Aber ja, der letzte Auswärtssieg war dann im Pokal in Heidenheim. Aber.
Tatsächlich, ja, stimmt, klar. Ja. Der soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und dann die Woche drauf kommt Union Berlin mit Steffen Baumgart, nachdem er im Hinspiel rot gesperrt war. Ja, wird das natürlich nochmal ein großes Thema sein. Steffen Baumgart wird natürlich noch, ja, hier und da eine Rechnung offen haben, denn seiner Meinung nach hätte sein Vertrag ja eigentlich verlängert werden müssen angesichts der Punkteausbeute. Ja, bei Union Berlin macht er jetzt wieder einen guten Job. Da passt es natürlich auch deutlich besser als beim HSV. Ja. Was glaubst du, wie wird Baumgart hier zum HSV anreisen? Schon noch mit einer etwas Wut?
Ja, definitiv. Er wird sich erinnern, wie er damals auf dem herausragenden 8. Tabellenplatz entlassen wurde. Aber natürlich ist er noch sauer. Das war für ihn ein Herzensprojekt hier in Hamburg. Der hatte richtig Bock, das als erster Trainer hier zu schaffen. Und er weiß natürlich auch bei all seinen Sprüchen, die dann auch nicht so gut ankamen, weder in Fankreisen noch auch bei uns neutralen Beobachtern. Aber er weiß natürlich auch, dass er im Prinzip hier in Hamburg gescheitert ist. Das Projekt ging nicht auf. Seinen Fußball konnte er nicht durchdrücken mit den Spielerprofilen, die er hier zur Verfügung hatte. Er hat Dompe überhaupt nicht in den Griff bekommen. bekommen. Nicht nur das, sondern er hat gar nicht gewusst, wie er ihn einzusetzen hat. Also der kam hier nicht klar. Und bei Union Berlin ist es eine ganz andere Aufgabe für ihn. Der Kader ist optimal auf seinen Fußball zugeschnitten. Und er wird natürlich bis auf die Haarspitze motiviert sein. Und wer die HSV-Doku und das Bonusmaterial gesehen hat, der weiß, er kann diese Motivation auch auf seine Spieler übertragen, indem er sie einfach anschreit. Und das wird er auch in der Gästekabine hier im Volksparkstadion wieder machen. Und trotzdem bleibe ich dabei, das habe ich schon mehrfach in unseren Portalen, auch vor allem beim HSV-Check auf YouTube gesagt, für mich hat Union Berlin einen deutlich schlechter besetzten Kader als der HSV und für mich bleibt es ein Rätsel, wie die wirklich sogar deutlich von der Punkteausbeute her vor dem HSV liegen können und es wird Zeit, dass mal das Kräfteverhältnis hier mal ein bisschen gerade zu rücken.
Nochmal eine schöne Ansage zum Schluss. Also wir schreien nicht hier in unserem Podcast, wir sprechen aber in der kommenden Woche wieder dann auch über das Thema Steffen Baumgart natürlich. Aber ja, bis dahin steht erstmal das Spiel gegen Heidenheim ein und auch darüber werden wir in der kommenden Woche sprechen. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.